Schlüssel und Schloss, so nannte Wau Holland seinen Vortrag am 30. Juni im Funkhaus, dem Sommerprojekt des Riesa e.V. in der Albertpassage. Wau Holland war 1981 in West-Berlin einer der Mitbegründer des Chaos Computer Club. Die inzwischen legendäre Hacker-Organisation hatte damals noch ernsthaft Angst, dass die mächtigen Computer verbieten könnten. Diese Befürchtungen haben sich bekanntlich nicht bestätigt. Wau Holland verbindet aber mit dem Siegeszug von Computern und Internet ganz und gar nicht nur optimistische Perspektiven. Am 30. Juni sprach er vor allem über Verschlüsselungsmethoden. Und damit beschäftigte er sich durchaus nicht nur aus sportlichem Hackerinteresse.
Die Welt mit ihrer Verdatung führt zu einer so wachsenden Überwachung von uns allen, dass wir solche Hilfsmittel brauchen, um wenigstens noch ein Restchen von Privatsphäre zu bewahren. Es geht da gar nicht darum, irgendwelchen kriminellen Krempel zu machen, sondern es geht darum, bestimmte Reste von informationeller Selbstbestimmung überhaupt noch zu haben. In den Niederlanden gibt es den Professor Barking und von dem habe ich im Sommer 1998 einen Vortrag bei dem Datenschutzbeauftragten in Schleswig-Holstein gehört und der hatte ein Buch geschrieben, also als Buch habe ich es im Internet nicht gefunden, 2008 Ende der Privatheit. Seine Vorstellung ist, wenn sich die Datenmaschinerie und die Kontrolle der Einzelnen, dadurch, dass Dateien über sie angelegt werden, so weiterentwickelt, wie es jetzt absehbar ist, dann war die Vision von Orwell mit 1984 nur vom Datum falsch, aber nicht von der Struktur her. Ungefähr 2008 sind derartige Datenmengen verwaltbar, dass es letztlich keine Privatheit mehr gibt. Dass es dann möglich ist, über jeden Menschen, sofern er in den industrialisierten Zentren wie hier lebt, nicht über jeden Chinesen, aber über jeden Menschen in dieser Gegend her, umfangreiche Dossiers zu erstellen, allein durch die Datenspuren, die er öffentlich zurückgelassen hat. Und an der Stelle ist das Recht auf Privatheit ein Stück weit dadurch zurückzugewinnen, sag ich mal, dadurch, dass man seine Nachrichten verschlüsselt. Denn das Internet ist ein offenes Netz und alles, was an Mail darüber geht, landet an so vielen Knoten, dass es offener ist als Postkarten. Weil Postkarten sind flüchtig bei den Postämtern, wo sie durchgehen und Computerdaten sind eben trivial kopierbar und als Kopie archivierbar. Das kostet so gut wie nichts und wer da Überwachungsinteressen hat, der hat den Zugriff auf die Daten. Durchs Internet an allen möglichen Stellen. Also da halte ich die Beschäftigung mit Verschlüsselung und das Verschlüsseln von Nachrichten für eine wichtige Aufgabe.
In der nächsten knappen Stunde senden wir Ausschnitte aus dem Vortrag von Wau Holland und der anschließenden Fragerunde. Große Sprünge sind mit einer kurzen Musikeinblendung markiert. Zu Beginn gab es einen kurzen Exkurs zu mechanischen Schlössern. Das hat schon seinen Sinn, wie dann bald zu merken ist. Also bitte etwas Geduld.
Eine der bis heute üblichen Formen sind die Sicherheitsschlösser, die sogenannten, also die aus verschiedenen Zacken bestehen, die unterschiedlich lang sind und die Metallkerben so zusammendrücken, dass sie mit anderen Kerben zusammen bewirken, dass man das Ding drehen kann. Das sind symmetrische Schlösser. Das heißt, es gibt einen Schlüssel, mit dem man aufschließen kann und mit dem man zuschließen kann. Wer den Schlüssel hat, der hat eben Zugang zum Schloss und kann ihn auch nachmachen. Also kann ihn beispielsweise, wenn er aus einer Firma entlassen ist, anschließend mit der Kopie des Schlüssels weiterhin in die Firma rein. Das ist ein gewisses Problem. Eigentlich ist aus Sicht eines Firmeninhabers, also Firma jetzt mal als Beispiel für oder eines Wohnungsinhabers, hat eben derjenige, der den Schlüssel einmal in der Hand gehabt hat, für, sage ich mal, mindestens 30 Sekunden, um einen Wachsabdruck davon zu nehmen, die Möglichkeit, einen Nachschlüssel zu machen. Das ist der Nachteil symmetrischer Schließanlagen. Irgendwann wurden asymmetrische Schlüssel erfunden. Dabei ist es ein Unterschied zwischen dem Zuschließen und dem Aufschließen. Man kann das vergleichen mit einem Vorhängeschloss. Wenn man ein Vorhängeschloss hat, im geöffneten Zustand, dann kann man das irgendjemand anders geben und sagen, pack das, was du mir schicken willst, ein, lass das Vorhängeschloss einschnappen und schick's mir. Dann kriegt das keiner auf, weil nur ich habe den Schlüssel. Das ist ein asymmetrisches Schließverfahren in der mechanischen Form. Das Zumachen geht einfach durch Zuschnappen und das Aufmachen geht nur mit dem passenden Schlüssel. Und wenn man selber auf den Schlüssel aufpasst, dass da kein anderer dran kann, dann ist das Verfahren sicher. Auch bei den symmetrischen Schließverfahren gibt es Schwächen, wenn beispielsweise der Schlüssel unter der Fußmatte oder an einer ähnlichen Stelle rumliegt. Also das ist tunlichst zu vermeiden. Zu jedem Verschlüsselungseinsatz gehört Organisation, die so durchdacht ist, dass man an den Krempel nicht rankommt. Und selbst wenn die Organisation durchdacht ist, gibt es für die verschiedenen Schlösser Verfahren, um das Zeug trotzdem aufzukriegen, wenn das Schließverfahren beispielsweise Schwächen hat. Die üblichen Sicherheitsschlüssel, die lassen sich, oder die üblichen Sicherheitsschlösser lassen sich in der Regel in weniger als 30 Sekunden zerstörungsfrei öffnen. Man muss dann ein bisschen üben, okay. So viel zu den mechanischen Schlüsseln. Als das jetzt so langsam mit der Computerei losging, so nach Konrad Zuse, sagen wir mal so grob, war auch das Interesse des Militärs sehr groß, Verschlüsselungsverfahren zu entwickeln. Zu dem Zeitpunkt gab es bereits die Fernschreiber und dann war jetzt die Überlegung, wie man diesen ganzen Krempel verschlüsselt. Die erste Form der Verschlüsselung war, man vertauscht einfach Buchstaben. Also so meinetwegen, aus A wird X, aus B wird C, aus D wird irgendein anderer Buchstabe. Dieses Verfahren ist in der primitivsten Form als Cäsar-Chiffre bekannt. Das hat bereits Julius Cäsar benutzt, indem er einfach den ganzen Kram um zwei Buchstaben nach vorne verschoben hat. Also jeden Buchstaben um zwei Buchstaben nach vorne. Aus A wird C, aus B wird D und aus Z wird ZAB. Also jetzt mal so nach dem Z ging es bei A wieder einfach weiter. Und zum Entschlüsseln musste man das Ganze rückwärts machen. Wenn man aber weiß, wie häufig die einzelnen Buchstaben sind und bei einer Sendung wie Glücksrad im Fernsehen kriegt man das schon mit, Ernstl oder sowas, dann kann man eben gucken, ich habe einen Text von vielleicht 100 Buchstaben und dann sehe ich zu, was ist denn der häufigste Buchstabe? Aha, der häufigste Buchstabe ist in dem verschlüsselten Text ein Q, dann ist eben das Q das E. Und dann nimmt man die Häufigkeit der anderen Buchstaben hinzu und da reichen die ersten 5 Buchstaben aus und dann schaut man da drüber und dann rät man den Rest. Das ist ein relativ einfaches Verfahren und das ist die Schwäche des Cäsar-Chiffres. Also die Redundanz, die Häufigkeit der Buchstaben ist so der erste Ansatz. Im Laufe der Geschichte wurde das dann jetzt eben auch weiterentwickelt, weil auch da gab es immer die Spezies des Kaisers oder Fürsten, die verschlüsselt haben und eben auch die entsprechenden, die drüber nachgedacht haben und auch Sachen von der anderen Seite wieder entschlüsselt haben. Also dieses einfache, ich tausche einen Buchstaben gegen einen anderen Buchstaben, hilft nicht. Obwohl das beliebige Tauschen schon etwas Besseres ist, als einfach jeden Buchstaben 2 nach vorne zu verschieben. Beim Internet gibt es sowas, das nennt sich Rot 13. Das steht für Rotiere 13. Und da das gewöhnliche Alphabet von A bis Z aus 26 Buchstaben besteht, ist das der Cäsar-Chiffre, der auch rückwärts funktioniert. Weil wenn man einmal 13 nach vorne verschiebt und dann nochmal 13 nach vorne verschiebt, das heißt dieselbe Operation zweimal einsetzt, dann hat man wieder den ursprünglichen Text. Man spart sich dabei eine Programmierroutine. Es gibt eine Unterroutine, die sagt, verschiebe den ganzen Rotz, sofern es sich um Buchstaben von A bis Z handelt. Den restlichen Krempel, den lässt man so, wie es ist, um 13 Buchstaben nach vorne. Dann ist das Verfahren Rot 13, was also jetzt so bei Mails oder bei News verwandt wird, wenn man meinetwegen die Auflösung eines Witzes nicht verraten will. Aber ich kenne in meiner Umgebung eine Reihe von Leuten, die auch Rot 13 lesen können, ohne die entsprechende Taste am Computer drücken zu müssen. Weil man braucht eigentlich nur die 6 wichtigsten Buchstaben Rot 13 auswendig zu können und den Rest, den kann man sich dann schon zusammenreimen. Aber also will nur sagen, sowas Ähnliches wie die Cäsar-Chiffre ist noch heute im Einsatz und dafür gibt es dann meinetwegen in den Mail-Programmen eine eigene Taste. Eben jetzt für Verschiebe 13. Also das ist ein eben noch sehr primitives und an der Stelle auch zugleich symmetrisches, ich sag da mal lieber Verschleierungsverfahren, nicht Verschlüsselungsverfahren. Bei der asymmetrischen Verschlüsselung, ich war da jetzt so beim Schnappschloss, gibt es auch eine Entsprechung in der Computerei. Das ist die sogenannte RSA-Verschlüsselung oder auch PGP. Da ist die mit drin. Und dieses Verschlüsselungsverfahren beruht auf Mathematik, die ich jetzt nicht im Detail erklären will, die ich im Detail selber auch nicht ganz verstanden habe. Es geht eben nur darum, wenn man 2 ziemlich lange Primzahlen miteinander multipliziert, sagen wir meinetwegen, ich multipliziere 200-stellige Primzahlen miteinander, dann kriege ich eine vielleicht 200-stellige Zahl raus. Und in der Mathematik ist noch kein Verfahren bekannt, um derartig große Zahlen in ihre Teiler zu zerlegen. So wie ich das verstanden habe, ist es noch schlimmer, dass wenn wirklich eine Lösung dafür gefunden würde, dann würde sich die ganze Welt drastisch ändern, weil das gehört zu einer Klasse von Problemen, die mit einer solchen Lösung alle gleichzeitig gelöst wären. Und das würde in der Organisation und der Verwaltung der Welt, in der wir leben, so viel verändern, dass also jetzt der Punkt, dass man jetzt auch noch die Mails der letzten, was weiß ich, 30 Jahre oder sowas damit entschlüsseln könnte, irgendwie eine vergleichsweise Marginalie ist. Also das ist irgendwie so ein Problem mathematischer Komplexität, was ich jetzt nur so beschreiben kann, wie ich es getan habe. Dieses Verschlüsselungsverfahren hat den Namen RSA nach den Anfangsbuchstaben von Edelman für A, Shamir für S und irgendwie River oder, also den Namen habe ich nicht genau im Kopf.
Da kommt jetzt aber auch gleich wieder eine hübsche Absurdität raus, weil die sind zwar inklusive dieser Abkürzung als die Erfinder dieses Verschlüsselungsverfahren bekannt, aber sie sind es nicht wirklich. Denn der britische Geheimdienst hatte das Verfahren ungefähr schon 10 Jahre vorher entwickelt, aber er hat darüber die Schnauze gehalten, weil asymmetrische Verschlüsselungsverfahren aus Sicht der Geheimdienste fürchterliche Risiken beinhalten. Damit war es nämlich erstmals möglich, dass man einen Schlüsselaustausch macht, ohne dass das Risiko des Mithörens besteht. Weil man muss ja nur dem anderen das Schnappschloss schicken, aber nicht seinen privaten Schlüssel, mit dem man es wieder aufkriegt. Man muss nur das Verfahren zum Zuschließen verschicken. Und das ist relativ risikolos, weil dann kann man zwar Briefe an eine Person damit verschließen, verpacken, aber man kriegt sie trotzdem nicht mehr auf. Man kriegt die Briefe, die ein anderer an diesen Empfänger verpackt hat, nicht auf. Und dieses Verfahren war dem britischen Geheimdienst eben zu brisant. Und von daher haben die Leute, die die Erfindung gemacht haben, eine Erfindung im nationalen Interesse gemacht, die aus nationalem Interesse geheim zu halten ist. Und irgendwie von daher haben die Mathematiker, die das dann so 10 Jahre später unabhängig davon erfunden haben und die im Sinne ihrer wissenschaftlichen Ehre eben ihre Erfindung veröffentlicht haben, dann die Ehre dafür gekriegt und die Abkürzung dafür gekriegt, dass das RSA-Verfahren ist. Das sind so diese Feinheiten. Über die amerikanische Drei-Buchstaben-Agentur NSA, irgendwie Never Say Anything, also die NSA, die National Security Agency, die ist so der, in Anführungsstrichen, der geheimere Geheimdienst als die CIA oder FBI oder irgendwie sowas. Über die wird so gesagt, dass sie vielleicht 10 bis 15 Jahre Vorsprung in mathematischer Grundlagenforschung hat, wo es eben um solche Verfahren geht. Und da gibt es eben dann diese zwei Klassen von Wissenschaftlern, die einen, die sich eben da von so einem Laden einkaufen lassen, weil da hat man so seinen soliden Lebensabend, aber man liest von seinen Erfindungen, Entwicklungen, Ideen nichts in der Öffentlichkeit, freien Wissenschaftler, die eben ihre Sachen erforschen und meinen, das Wissen gehört der Welt und wenn sie was rausgefunden haben, teilen sie es der Welt auch mit. Das Verschlüsselungsverfahren nach RSA, das asymmetrische, besteht eben daraus, ich generiere auf meinem Rechner selbst einen Schlüssel, und mein Rechner geht da andere nichts an, da ist also auch das Problem der Abschottung meiner eigenen Geräte, meiner eigenen Räume, wie leicht kommt man jetzt da rein, also das gehört mit zum organisatorischen Umfeld. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man selbst das Schlüsselpaar, bestehend aus dem privaten Schlüssel, also meinem Schlüssel für mein Vorhängeschloss, den niemand anderen was angeht, und den öffentlichen Schlüssel, den ich in Datenbanken reinstelle, damit jemand diesen öffentlichen Schlüssel, sich dieses Schnappschloss kopieren kann und damit Nachrichten an mich verschlüsselt mir schicken kann. Das hat den Vorteil, dass der ganze Krempel über öffentliche Leitungen gehen kann und trotzdem sicher ist, obwohl eben dieser eine Teil des Schlüssels bekannt ist. Das ist also so erstmal der wichtige Punkt zu begreifen im Unterschied zwischen symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung. Also die asymmetrische Verschlüsselung ist da ein sehr wichtiges Werkzeug. Und dann gibt es den Phil Zimmermann, der sich eben rangesetzt hat und dieses Verfahren benutzt hat, um damit ein Verschlüsselungsverfahren für jedermann zu produzieren, PGP, Pretty Good Privacy. Und der kriegte zu Anfang auch massiv Stress von amerikanischen Behörden, weil Computer sind eine Waffe und die Software ist die Munition. Und von daher fiel der Export von PGP unter den Munition Control Act, also das Munitionsausfuhrverbot der Amerikaner. Und der Phil Zimmermann hat sich dagegen gewehrt, indem er die Software nicht exportiert hat, sondern nur den Quellcode der Software auf Papier. So seit Erfindung der Druckerpresse haben sich in vielen Ländern der Welt Freigeister dafür eingesetzt, dass Information auf Papier frei ist. Und Information auf Papier hat eben durch jahrhundertlange Freiheitskämpfe bestimmte Vorteile erlangt. Und nach amerikanischem Recht heißt das, was auf Papier gedruckt ist, dessen Export kann man nicht verbieten. Und von daher wurde nicht das Programm exportiert, sondern nur der Quellcode des Programmes auf Papier. Und unter Aufsicht wurde der Krempel dann irgendwo im Ausland in den verschiedenen Versionen wieder abgetippt und zu einem laufenden Programm gemacht und dann geguckt, ob das auch alles stimmt, ob man sich nicht vertippt hat. Und damit war das Munitionsexportverbot der USA einfach umgangen. Und das waren so die Geschichten, die auch, ich glaube vor 7 Jahren ist das jetzt, auf einem der ersten, auf dem zweiten Hackertreffen auf einer Wiese nahe Amsterdam, wurde der Krempel wieder mit Lesemaschinen eingetippt und korrigiert und geguckt, dass die Prüfsummen stimmen, die in dem Buch abgedruckt waren, damit man hinterher ein Programm hatte, wo es eben über 1000 Zeugen gab, dass das Zeug nicht irgendwie auf einer Diskette exportiert wurde, sondern tatsächlich mit einem derartig absurden Verfahren eingelesen wurde. Und das war den Freaks, die das gemacht haben, natürlich ein Genuss, dass man irgendwie jetzt öffentlich dokumentiert, wie man jetzt die Vorschriften des Geheimdienstes einfach umgeht, indem man sich einen Haufen unnötiger Arbeit macht. Aber weiß, die ist nur gedanklich unnötig. Im Sinne der Exportvorschriften der Amerikaner ist die einfach notwendig. Es ist eigentlich sinnvoll, wenn man schon Verschlüsselung einsetzt, die immer einzusetzen. Denn wenn man die nur dann einsetzt, wenn man wirklich etwas Wichtiges mitzuteilen hat, dann ist auch der Punkt, dass man plötzlich irgendetwas verschlüsselt, für eine beobachtende Einrichtung ein Anhaltspunkt. Geheimdienste machen das üblicherweise so, dass sie zwischen den interessanten Teilen, die miteinander kommunizieren, einen ständigen Datenfluss haben. Also wenn man mal sagt, was man in 10.000 Zeichen, in 3 Seiten Schreibmaschinentext sagen kann über irgendwelche Geschichten, dann reicht das eigentlich für den, sag ich mal, Normal-User aus, wenn er da zwischen bestimmten Stellen ständig einen solchen Datenstrom zu laufen hat. Weil dann kann irgendwas Wichtiges passieren. Und wenn man sich nichts zu sagen hat, dann sendet man eben Rauschen. Dann nimmt man Rauschen, verschlüsselt das Ganze und verschickt das. Und wenn einer dann diese Kommunikation versucht abzuhören, dann stellt er meinetwegen fest, aha, jeden Tag laufen 10 Kilo Geröll zwischen den und den Kreisen. Dann weiß man zumindest, aha, das sind interessante Kreise und kann jetzt da anhaken. Und dieses Social Hacking, um über befreundete Kontakte oder sowas was rauszukriegen, das ist sowieso die viel effektivere Methode, als irgendwelche Sachen zu entschlüsseln. Also auch an der Stelle ist die Regelmäßigkeit, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und wenn er kein Gewohnheitstier ist, dann wird er vom Militär dazu gemacht. Das sind dann sehr heikle Ansätze zum Entschlüsseln. Die Verschlüsselungsverfahren der Enigma im Zweiten Weltkrieg wurden unter anderem deshalb geknackt von den Engländern und den Polen, weil im militärischen Rhythmus jeden Tag der Funkspruch mit den gleichen Adressierungen, Grüßen, Wetterberichten und Ähnlichen begann. Und wenn man dann schon weiß, naja, das ist wieder der Funkspruch von 17 Uhr, der übliche Punkt ist, dass der so und so beginnt. Ich weiß einfach schon die ersten 10 Zeichen, dann lässt es sich, dann hat man schon mal ganz gute Ansätze, um einen solchen Code zu knacken. Was so eine Erfahrung bei der Mailadresse vom Chaos Computer Club ist, da kommen dann auch jeden Tag irgendwie wieder so ein Dutzend Anfragen von Leuten. Wie baue ich meine Telefonkarte selbst? Wie hacke ich Premiere und so? Und irgendwie derartige Fragen, wo man dann schon einfach beim Lesen sagt, irgendwie ungelesen löschen den Kram, weil irgendwie selbstverständlich kann man Telefonkarten nachbauen. Aber den Stress möchte ich keinen gönnen für das bisschen Telefonieren, den man sich dafür aufhalst. Also, dann schon, wenn schon, kreativere Sachen. Und dann gibt es auch regelmäßig Leute, die meinen, ich habe ein neues, tolles Verschlüsselungsverfahren. Das ist ein verschlüsseltes Beispiel. Bitte knackt es doch. Und irgendwie, dann kann man schon sagen, irgendwie, wenn man schlecht drauf ist, sagt man ungelesen in die Mülltonne. Wenn man noch schlechter drauf ist, dann schickt man einen Flame zurück an denjenigen, der das geschrieben hat. Und dann gibt es glücklicherweise immer noch ein paar Menschen, die sich die Mühe geben, dem Betreffenden zu erklären, warum das Ganze keinen Zweck hat. Ein Verschlüsselungsverfahren taugt nur dann etwas, wenn man es komplett dokumentieren kann. Und das Verschlüsselungsverfahren ist trotzdem sicher. Weil dahinter ein, wie bei PGP, ein mathematisches Verfahren steckt, wo man sagt, irgendwie die Mathematiker der letzten paar hundert Jahre haben das nicht gebacken kriegt. Und wenn sollte das einer gebacken kriegen, dann löst das gleich so viele Probleme von einer Komplexität, dass die dass sämtliche Verwaltungsstrukturen der Welt davon betroffen sind. Und irgendwie, wie sich die Welt dann verändert, das kann man sowieso nicht vorhersagen. Also da läuft alles viel runter, aber was das sonst noch bedeutet, kann man nicht sagen. Und also ein Verschlüsselungsverfahren muss offen sein. Man muss nachvollziehen können, wie es funktioniert. Und damit kann man die meisten Verschlüsselungsverfahren einfach knicken. Es gibt eine Schweizer Firma, die sehr viel auch für staatliche Verschlüsselung gemacht hat. Und von der ist eben bekannt, dass sie Hintertürchen einbaut. So nach dem Motto, kauft unser Verschlüsselungssystem und eine Kopie geht garantiert an den BND. Und das sind dann meinetwegen Verschlüsselungsverfahren, die bei ISDN-Telefonie von Siemens meinetwegen eingesetzt werden. Das liest man natürlich nicht in der Gebrauchsanleitung von Siemens, dass diese Firma dafür aufgefallen ist. Aber wer sich damit auskennt, der findet auch in den Archiven die entsprechenden Spiegelartikel und da muss man sich dann schon eben, wenn man das so öffentlich berichtet, dann muss man sich schon entsprechend überlegen, wie man das Ganze formuliert, damit man von der Firma keinen Stress bezieht, aber auch diese Interessen und Gemengelage, die gibt es halt. Ja. Das jetzt so mal als Staccato von Verschlüsselungsverfahren querbeet. Bei ISDN kann man auch solche Sachen wie PGP benutzen, wenn man halbwegs sicher telefonieren will. Wo noch ein ziemliches Problem besteht, eben nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch in allen Ländern, in denen es nur analoge Telefone gibt. Dafür gibt es bisher noch kein wirklich gutes Verschlüsselungsverfahren. Und da gibt es eben auch im CCC so die Diskussionen drüber.
Das ist ja nun bei Hackern auch so eine merkwürdige Sache. Die machen eigentlich nur die Sachen, wozu sie wirklich Lust haben. Und diese ollen Analogtelefone, die sind ja nun wirklich also veraltet. Da hat nun eigentlich kaum noch jemand richtig Lust dazu. Und da haben wir dann eben auch intern schon drüber diskutiert, dass das doch eigentlich eine wichtige Sache ist, um damit auch den, sag ich mal, Otto-Normalverbraucher in den meisten Ländern dieser Welt, wo es nun mal Analogtelefonie gibt, derartige Möglichkeiten zu eröffnen. Und eigentlich muss man da mal zusehen von interessierten Kreisen, Firmen und auch einige Hacker sind ja durchaus zu Geld gekommen, zu gucken, dass man da mal einen Sack Geld nimmt und den irgendwie in die Runde wirft und sagt, wir machen jetzt da mal ein Projekt draus und sehen zu, dass es in absehbarer Zeit eben da auch funktionierende Verschlüsselung für analoge Telefone gibt. Das ist noch eine echte Lücke. Passwort. Passwörter zu knacken, die meisten Passwörter lassen sich mit einer lexikalischen Analyse rauskriegen, so von Aal bis Zylinder. Und wenn man dann noch irgendwie dahinter Zahlen von 00 bis 99 nimmt oder von 0 bis 99, also jetzt die ersten 10 halt doppelt, also 0 und 00 und 5 und 5 und 05, da kriegt man die meisten Passwörter raus. Eine übliche Methode, Zigarettenmarken, Whiskymarken oder der Name des Kindes mit dem Alter dahinter, Jens 5. Und als einer das kritisierte, meinte ich, das habe aber doch den Vorteil, dass wenigstens einmal im Jahr das Passwort gewechselt wird. Jens 6. Also das ist dann... aber das ist ein Bildungsverfahren. Es ist einmal eine Datei aufgetaucht mit den Usernamen und dem verschlüsselten Passwort, wie man es eben auf dem Rechner findet. Und das waren vielleicht 6.000, also das war so ein mittelständischer Internet-Service-Provider. Irgendeine Kirche hatte dann Altar 45 als Passwort. Also auch das passte in dieses Raster. Und von daher ist es für die eigene Passwortwahl sinnvoll, Passwörter zu wählen, die nicht so rausgekriegt werden können. Also ganz wichtig, in jedem Passwort sollte mindestens ein Sonderzeichen drin sein, weil das macht solche Angriffe schon viel, viel langwieriger. Wenn an jeder Stelle ein Sonderzeichen drin sein kann und man das so probiert, steigt der Aufwand eben enorm. Und dann ist das nicht mehr in, man lässt das Programm mal 3 Tage laufen und guckt nach, wie viel man rausgefunden hat. Und wenn man dann 1.000 von 6.000 rausgefunden hat, dann kann man sich schon freuen. Also das ist ein Beleg für schlechte Passwortwahl. Und auf der anderen Seite sollte der Krempel auch so sein, dass man sich merken kann. Also mein Beispiel dafür, was man nicht nehmen sollte, ist, die Abkürzung ist S plus D7Z. Das ist die Abkürzung von Schneewittchen und die 7 Zwerge. Das enthält Sonderzeichen. Wenn man diese Zeichenkombination als Passwort sieht, weiß man nicht, woher das kommt. Da muss man also schon eine ganze Weile drüber nachdenken. Und man kann sich's merken. Also ich habe mir schon zweimal wieder von der Bank eine neue Karte geholt, weil ich das Pass, weil ich die Geheimnummer natürlich nicht aufgeschrieben und natürlich auch vergessen habe. Also das ist ein echtes Problem. Man ist als Mensch heute mit so vielen Passwörtern konfrontiert. Im Handy 5 Passwörter, die EC-Karte, dann auch dieses, jenes. Schlechte Passwortwahl, die ich von der Bundespost kenne, die haben dann eben auch 4-stellige Codeziffern und dann ist eben jetzt meinetwegen nicht Ostern etwa die Zugangsstelle, der Zugangscode für die Ortsvermittlungsstelle, weil Ostern jedes Jahr was anderes ist, viel einfacher ist, man nimmt 24.12, also Weihnachten, oder man nimmt einfach die Vorwahl. Also derartige Sachen, die helfen erschreckend oft bei irgendwelchen Sachen, weil man muss ja immer bedenken, es muss auch noch der am schlichtesten denkende Mitarbeiter in der Lage sein, die Tür aufzukriegen. Bei symmetrischer Verschlüsselung, da hatte ich das, was ich noch sagen wollte, nicht gesagt. Das war nämlich die 56-Bit der EC-Karten. Das war schon, die 56-Bit sind eingeführt worden auf Befehl des amerikanischen Geheimdienstes. IBM wollte bereits vor 20 Jahren 128-Bit Verschlüsselungslänge haben. Aber der Geheimdienst wollte lieber was haben, dass er notfalls mit entsprechendem Hardwareaufwand noch knacken kann. Und deshalb 56-Bit. Und wie das nun bei Banken so ist, das wurde eingesetzt, solange sich keiner beschwerte. Und wir waren zwar der Überzeugung, schon vor 3-4 Jahren, eigentlich schon vor 10 Jahren, aber vor 3-4 Jahren wussten wir einfach, mit einem Aufwand von 500.000 bis 1 Million Mark kann man eine Maschine bauen, die das in überschaubarer Zeit, also im Verhältnis in Wochen, nicht in Jahren, knackt. Und einen EC-Kartenschlüssel zu knacken, das ist ja nun durchaus eine interessante Sache. Da kommt richtig Knete rüber. Und aufgrund von Verfahren, wir haben ein Stück weit als Chaos Computer Club auch Verbraucherschutzaufgaben erledigt. Das heißt, uns um Leute gekümmert, die mit solchen Verfahren Ärger gekriegt haben, denen einfach das Konto leergeräumt wurde. Und wo wir den Eindruck hatten, dass das nicht irgendwelche Leute sind, die Geld machen, indem sie sowas behaupten, sondern wo das tatsächlich passiert ist. Und die Banken halten darüber natürlich die Schnauze, beziehungsweise irgendwie, da kriegen dann die Leute, die davon betroffen sind, eine Anzeige, dass ihnen unterstellt wird, sie wollten die Bank betrügen. Und dann müssen sie sich dagegen erstmal verteidigen. Also da war schon zwischen CCC und Banken ein ernsthaft gespanntes Verhältnis, weil die Verfahren, mit denen die Banken da mit Kunden umgegangen sind, haben uns nicht gepasst. Und wir haben dann vor 3 Jahren überlegt, wir brauchen einfach die 500.000 bis 1 Million, um selber so eine Maschine zu bauen. Es ist uns nicht gelungen, das Geld zusammenzukriegen. Aber zum Glück gibt es in anderen Ländern andere Institutionen mit mehr Geld. Die Electronic Frontier Foundation, EFF.org, die hat das Geld, also das war auch so in der Größenordnung, zusammengebracht. Die hat die Maschine gebaut, um den 56-Bit des Schlüssel zu knacken. Und die haben das einfach gut gemacht, indem sie ihre Bauarbeit an der Maschine dokumentiert haben. Und als die Maschine den vorgegebenen Code geknackt hat, war eine Woche später das Buch mit der Bauanleitung von der Maschine auf dem Markt. Dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert, bei einigen Banken ein Jahr gedauert, wie sie dieses Verschlüsselungsverfahren umgestellt haben. Weil nachdem das so da war, war eben öffentlich bewiesen, dass es möglich ist, den Code von EC-Karten zu knacken. Da nimmt man die Bankleitzahl, die Kontonummer, die Kartenfolgenummer, das sind die drei festen Größen. Dann kommt da der 56-Bit-Key dazu und dann ergibt sich daraus eine vierstellige Geheimzahl. Dann haben die Banken so schlampert gearbeitet, dass sie die Statistik auch noch ungünstig beeinflusst haben, weil Otto Normalverbraucher ist nicht in der Lage, eine vierstellige Geheimzahl einzugeben, die mit 0 beginnt. Da lässt er die 0 weg und kommt nicht an sein Geld. Also wurde, wenn an der ersten Stelle eine 0 war, daraus eine 1 gemacht. Das ist natürlich statistisch Gut, das ist statistisch einfach eine Katastrophe. Also jetzt mal so, wir haben darüber gelästert, der ZKA, der Zentrale Kreditausschuss der Banken, das ist sowas Ähnliches wie das ZK der Banken halt und irgendwie ähnlich idiotische Holzköpfe wie bei der SED hocken da im ZKA der Banken drin. Dass die einfach solchen, also jeder Mathematiker würde dafür einfach sagen, du bist entlassen. Das ist, also das geht nicht. Aber die haben das halt so gemacht. Dieses Verfahren hatte 15 Jahre Bestand. Und erst nachdem klar war, dass die Electronic Francia Foundation das Verfahren geknackt hat, wurde das geändert. Das heißt, der Schlüssel wurde doppelt so lang gemacht. Wie ist das aber nun, wenn eine traditionsreiche Bank vom Verhalten konservativ plötzlich eine organisatorische Umstellung machen muss, dass der Schlüssel doppelt so lang ist? Naja, wir nehmen zweimal den gleichen Schlüssel. Das haben nun nicht alle Banken gemacht, aber es haben einige gemacht. Das ist, also ich meine, wenn man sich das jetzt als Kunde überlegt, wie sicher bei solchen Läden das Geld ist, dann wird einem einfach nur schlecht. Und diese Erfahrung damit, das ist einfach ein verdammt bitteres Lachen darüber, weil das hat viele Leute viel Geld gekostet, weil denen unterstellt worden ist, ihr habt betrogen und das kann man nicht knacken und den Richtern wurde das Ganze eben auch eben erklärt. Und wenn dann jetzt da meinetwegen ein Gutachter irgendwie in Anzug und Krawatte von irgendwelchen Bankern kommt und also ich bin an der Stelle wirklich glücklich, dass es dem CCC seit ein paar Jahren gelungen ist, dass also auch Andi Müller-Magun vom Chaos Computer Club als Gutachter in derartigen Prozessen einfach vor Gericht anerkannt ist. Mit der Erhöhung auf 128-Bit symmetrische Verschlüsselung ist man doch schon in der Größenordnung, dass man sagen kann, also mit einem Brute-Force-Angriff einfach nimm einen riesigen Schlüsselbund, der alle Schlüssel enthält und probiere von vorn bis hinten alle durch. Das geht zwar per Computer schon schneller, aber es wird trotzdem in sinnvoller Zeit nicht fertig. Wie gesagt, Investitionsaufwand 56-Bit vor 3 Jahren, 500.000. In 56 Stunden war das Ding dann geknackt. Also, mir hat dann ein Banker erklärt, wir haben aber Verfahren, das dauert 1.000 Jahre, es zu knacken. Habe ich gesagt, 1.000 Jahre, das ist nichts. Bei 1.000 Jahren kann ich irgendwie sagen, also das ist vielleicht 12 Jahre. Weil wenn man sagt, alle 1,5 Jahre, alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechenleistung, dann sind das in 3 Jahren vervierfacht, in 6 Jahren versechzehnfacht, und damit ist man ungefähr in 15 Jahren hat man dann schon 10 Bit, hat man das schon vertausendfacht. Dann dauert es keine 1000, in 15 Jahren dauert es keine 1000 Jahre mehr, sondern nur noch ein Jahr. Und dann tut man einfach 15 Jahre überhaupt nichts, kauft sich dann einen Computer, lässt ihn noch ein Jahr rechnen und hat es in 16 Jahren geknackt. Damit kann man Banker einfach vorrechnen, mathematisch einwandfrei, dass seine 1000 Jahre in Wirklichkeit 16 Jahre sind. Und diesen Punkt, der Schlüssel, der heute was taugt, der taugt morgen nichts mehr, das muss man im Kopf haben. Verschlüsselte Sachen haben auch eine Halbwertszeit. Das ist nicht auf ewig und immer verschlüsselt, sondern irgendwann kommt's raus. Und so meine Lebenseinstellung als Hacker, die mich vor dem Schlimmsten bewahrt hat, lautet einfach, du kannst anstellen, was du willst, aber du musst immer davon ausgehen, es kann rauskommen. Und wenn du auch noch dazu stehen kannst, was du angestellt hast, wenn es rausgekommen ist, dann ist es okay. Und mit der Einstellung, sag ich mal, leben wir als Hacker okay und haben keine Probleme irgendwie mit Kriminalität oder so ein Krempel. Aber auf der umgekehrten Ebene muss man dann auch ganz genauso wissen, also das, was man meint, vor 10 oder 20 Jahren sicher verschlüsselt zu haben, das ist heute eine Lachnummer. Und in der Stelle ist eben schon ein Problem. Dann ist, naja, also irgendwie das gläserne Leben relativ nah. Weil das ist vom Plattenspeicherplatz her, alle Kontobuchungen, alle Geldbewegungen, die einer gemacht hat in den letzten 20, 40 Jahren, seit es überhaupt eben so gespeichert wird, das ist eine Lachnummer. Das existiert und da kommt man eben auch ran. Also beispielsweise, ich habe von verschiedenen Banken gehört, dass das Passwort für die Schufa-Abfrage geheim ist. Aber jetzt nicht geheim, dass es geheim gehalten wird, sondern es besteht aus den 6 Buchstaben geheim. Aber diese Überwachung, also man soll es nicht überschätzen. Die Phonemanalyse und die Begriffsanalyse ist nicht gänzlich trivial, aber sie ist sehr wohl lösbar mit heutigem Hardwareaufwand zumindest. Und die einfachste, eleganteste Methode sind immer noch Telex und Fax. Also jetzt Sprachanalyse ist... Wir sind an der Schwelle der Informationsgesellschaft. Die heutigen Haushaltscomputer kommen ansatzweise mit Sound zurecht. Ansatzweise. Es wird noch ein paar Jährchen dauern, bis man mit der tausendfachen Kapazität, sprich mit Video, Bild, vernünftig zurechtkommt. Aber das Eleganteste ist doch Fax. Fax ist das Standardkommunikationsmittel und heutzutage eben noch Mail. Und die Analyse von dem Krempel, die ist vergleichsweise überschaubar und trivial. Und das, würde ich sagen, ist das Ergiebigste. Sprache kommt erst danach. Und Sprache auch, also ich sag mal, die Überwachung der politischen Opposition im Westen in den 60er Jahren per Telefon, die funktioniert nicht durch Sprachanalyse, sondern durch Verbindungsanalyse. Wer ruft wen wann an? Und in welcher Reihenfolge? Also meinetwegen, irgendeine Gruppe verteilt ein Flugblatt und dann macht man jetzt so die Kommunikationsanalyse, was ist per Telefon vor diesem Flugblatt telefoniert, wer hat wen wie lange angerufen. Das malt man dann jetzt so auf eine Grafik an die Wand, möglichst eben automatisch. Heutzutage findet man die Software für Detektivanalyse, Sherlock Holmes oder sowas, im Internet, die kann man sich runterladen und zur Probe benutzen. Bloß in den 60er Jahren war das jetzt noch zu Fußarbeit. Und das Interessante dabei, also jetzt ohne jedwede Inhaltsanalyse, war, dass der Verfassungsschutz besser informiert war über die informationelle Hierarchie einer oppositionellen Gruppe als die Gruppe selbst. Weil die Gruppe selbst, der ist ja nicht unbedingt klar, wer ist unser Oberguru und wie funktionieren die Anordnungen. Bloß wenn man so einen Telefonablauf bis meinetwegen zu einer Verteilung eines Flugblattes so als Zeitplan so an der Wand sieht, und die Computer heute können das auch noch irgendwie farblich als Bewegung darstellen, dann kriegt man Ablauf von der Bewegung und kann das gar nicht mal so schnell in Begriffe formulieren, wie man sieht, ach, den und den und den, die nehmen wir uns als erstes vor zu überwachen. Und das ist einfach nur Telefonverbindungsdaten ohne Inhalt. Also das darf man diese Sache nicht unterschätzen. Und die Computer fangen gerade erst so langsam an, da diese bildgebenden Verfahren zu nutzen. Also jetzt, dass es nicht mehr nur A ruft B um 17.56 Uhr für 5 Minuten an. Sondern eben jetzt das so als Bewegungsablauf von Pünktchen mit Strichen am Bildschirm. Also so vergleichbar, was ein Arzt macht, der sich ein Lungenbild anschaut und da irgendwie auf dem Röntgenbild Eindrücke hat, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das fängt in der Computerei erst ganz langsam an. Und Also beispielsweise so die Knastüberwachungssoftware in den USA, die es da so gibt. Also da geht es dann darum, dass eine Datenbank, wer hat wen besucht, einfach mal abgeglichen wird. Wer von außen besucht meinetwegen 2 oder 3 Knackis gleichzeitig? Aha, eine interessante Person. Die Knackis sind weder verwandt noch verschwägert noch am gleichen Bruch beteiligt, aber ein Typ besucht die gleichzeitig. Das ist doch eine interessante Nase. Was macht er? Und so, wenn man einfach mit den richtigen Fragen an Datenstrukturen rangeht, und da gibt es dann so wie eben, ich glaube Sherlock Holmes heißt diese Software, die projiziert das gleich so als schön verwertbare Bildchen da. Also so wilde Datenstrukturen. Das ist nur so, sage ich mal, State of the Art heutzutage. Also State of the Art von dem, was man offen am Internet zu sehen kriegt. Also die internen Angebote kriegt man ja nicht unbedingt zu sehen. Computer sind Strukturverstärker. Das war so ein Resümee unserer Studie für die Grünen von 1985, 86. Und das ist das Problem der informationellen Habenichtse. Also jetzt diese Informationsmaschinen geben denen, die sie benutzen können, mehr Macht als vorher. Und diejenigen, die keine Ahnung davon haben, machen sie noch ohnmächtiger als vorher. Das ist ein ziemliches Problem und von daher versuche ich meine Arbeit darauf zu richten, das ein Stück umzukehren. Also ich meine, es bleibt beim Chaos Computer, glaub nicht aus, dass man Vorträge hält vor irgendwelchen Industriegrößen, Bankvorständen und ähnlichen Leuten. Wo man dann auch anständig bezahlt wird im Unterschied zu hier. Aber das ist jetzt überhaupt kein, das ist eine allgemeine Kritik an den Zuständen. Nein, das gleicht sie nicht aus. Das ist also irgendwie, ich halte Vorträge bei einem Publikum wie hier, die sind für mich das Angenehme, was ich einfach lieber mache, als irgendwie im Verhältnis das Videotape, was ich da für die Hamburg Messe produziert habe, wo da irgendwie, sagen wir mal überspitzt formuliert, eben die Pfeffersäcke im Publikum hocken. Dieses Machtproblem sehe ich als ein ziemlich großes und von daher halte ich es für eine elementare Bildungsaufgabe, dass eben möglichst gerade benachteiligte Kinder an diese Maschinen rangeführt werden und lernen, damit umzugehen. Denn die Mächtigen tun das eh. Also dieses Problem der informationellen Habenichtse. Der Nelson Mandela hat bei einem Vortrag vor 3 Jahren oder so bei der ITU, bei der International Telegraphic Union, also so Weltpostverein, irgendwie gesagt, dass da also im ganzen südlichen Afrika weniger Telefonanschlüsse sind als im Börsenteil von irgendwie Manhattan oder irgendwie so eine Stadt in den USA. Und die meisten Menschen auf dieser Welt, die werden nie in ihrem Leben ein Telefongespräch führen, geschweige denn Internet. Also insofern sind wir hier schon in einer verflucht privilegierten Position. Und das ist ziemlich, ziemlich wenig Menschen wirklich klar, dass das also auch für uns, die wir das nutzen können, mit einer gewissen Verantwortung verbunden ist gegenüber denen, die das nicht nutzen können. Also jede technische Entwicklung verschärft diesen Gegensatz. Das ist die schwarze Seite von den Kisten. Und Internet umsonst. Also diese Tendenz ist aus Kapitalverwertungsinteressen in den Gebieten, die wirtschaftlich interessant sind, sowieso irgendwie, das wird kommen.
Man kriegt dafür zwar einen gewissen Prozentsatz an Werbegülle in ähnlicher Art und Weise wie beim Free-TV, also jetzt so RTL, Sat.1, ProSieben und Bild, wie sie alle heißen. Aber das Internet als allgemein verfügliche Ressource wie das Telefon ist eine ganz klar absehbare Geschichte. Und die Menschen, die kulturell ein bisschen weiter denken als nur an Kapitalverwertung, die werden sich die Mühe machen, im Internet zumindest die Plätze vorzuhalten, an denen es vernünftige Bildungsinformationen gibt. Also jetzt Kochrezepte, ohne dass in jedem Satz drin steht, das funktioniert aber nur mit Natriumchlorid, wo Maggi draufsteht und nicht mit gewöhnlichem Salz. Und die gekocht wird weiterhin mit Wasser. Und die meisten Sachen, die sind eben so klar, dass man es als Wissen weitergeben kann, auch ohne dass da jetzt steht, sponsert bei sonst was. Aber als negative Vision besteht die Gefahr, dass diese Plätze auf Dauer im Internet nicht finanziert werden können. Dass für diese Webseiten, für diesen Webspace und für diesen Rackspace, schließlich müssen die Kisten ja auch irgendwo in einem Schrank stecken und fressen Strom, dass da immer weniger Geld für wird. Als positive Vision sage ich mal so rum, das Internet ist die erste Maschine der Welt, dass ich selbst erklären kann und den Rest der Welt gleich mit erklären kann. Irgendwie vor anderthalb Jahren kam da so ein 14-Jähriger in Berlin in die Clubräume gedackelt. Da habe ich eben in Berlin das erste Mal in meinem Leben Standleitung gehabt und die möchte ich seitdem nicht mehr missen. Und da habt ihr hier Fernsehen und Fernsehen machen und irgendwie mal Fernsehen, wozu? Ja, die Sendung mit der Maus, da wurde in einer Folge Internet-Päckchentransport erklärt und es war wunderbar erklärt, aber noch zu kompliziert für meinen Vater. Und das war dann der Punkt, wo ich dann versucht habe, irgendwie Kontakt zu den Redakteuren von der Maus zu kriegen per Mail, weil es ging mir darum, dass diese Sendung einfach ins Web gehört, damit man die dort abrufen kann. Das Internet erklärt sich selbst, so auf der Ebene, man setzt ein kleines Kind davor und die wichtigste und positive Frage ist, warum? Und wenn das jetzt funktionieren kann, dass da die Unterstützung ist, dass man die Kids davor die Kisten setzen kann und ihnen die Hilfestellung geben kann, dass sie mit ihrem Warum bis zum gewissen Grad selber weiterkommen. Das geht natürlich nicht ganz allein, also, aber bis zum gewissen Grad ist das schon eine Erleichterung für die Eltern, wenn es diese Inhalte denn gibt. Und das jetzt zu fördern und zu schaffen, also das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe. Und also das ist das, wo ich eigentlich ansetzen möchte, dass ich die negativen Folgen dieses Machtungleichgewichts, also sehe, ist okay, aber das im Positiven fördern.
Schlüssel und Schloss, das waren Ausschnitte aus einem Abend mit Wau Holland vom Chaos Computer Club am 30. Juni im Funkhaus des Rieser e.V.